Deutschlandfunk. Hörspielmagazin.
Es erwarten Sie heute zwei akustische Ausflüge in ganz unterschiedliche Teile der Welt. Nach Vietnam mit dem Hörspiel des Monats November Atlas von Thomas Köck und in die Türkei mit einem Porträt des Komponisten und Klangkünstlers Emre Dündar. Außerdem hören Sie eine neue Folge unserer Reihe Geschichte der Hörspieldramaturgie und natürlich eine kritische Auswahl der Hörspielneuerscheinungen im Februar. Mein Name ist Anna Seibt, schön, dass Sie zuhören. Die Auszeichnung Hörspiel des Monats November der Akademie der Darstellenden Künste wurde an die MDR-Produktion Atlas verliehen. Das Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Theatertext von Thomas Köck und handelt von drei Generationen vietnamesischer Einwandererfamilien nach Deutschland. Im Zentrum der lose miteinander verbundenen Geschichten stehen drei Frauen unterschiedlichen Alters und ihre persönlichen Erfahrungen der Flucht und des Fremdseins.
Da steht: Dieser Gemäldezyklus funktioniert als riesenhaftes historisches Panorama. Ich sehe das Schiff
mitten in der Nacht. Schiff ist übertrieben. Es hat zwei Ruder und ist aus Holz.
Holz ist wahrscheinlich auch übertrieben.
Es schwimmt.
Belassen wir es dabei. Es schwimmt.
Ich
frage mich, gäbe es eine Logik in der Geschichte? Wir würden sie uns nicht andauernd neu erzählen müssen. Vergessen. Immer wieder. Wo die einmal hin, die Geschichte. Wirklich, wo die einmal hin, das Vergessen. Ich sehe das Schiff,
aber das Wasser nicht.
Ich höre es nur. Stockdunkel, denke ich laut, um mich zu beruhigen. Stockdunkel.
Eine der Frauen, die Mutter, die im Ausschnitt anfangs zu Wort kam, gehört zu den Boat People, die in den 1970er Jahren aus Vietnam nach Deutschland geflüchtet sind. Wir erleben die DDR und die Wiedervereinigung aus der Perspektive einer jungen Vertragsarbeiterin aus Vietnam, die den selbsternannten Bruderstaat als gar nicht so brüderlich wahrnimmt. Und dann gibt es noch eine Frau, die aus Deutschland nach Vietnam reist, um die Geschichte ihrer Familie besser zu verstehen. In der Begründung der Jury heißt es:
Das Hörspiel würdigt die Geschichte der VietnamesInnen in Deutschland, weil es ihr nicht nur eine, sondern gleich mehrere Stimmen an einer exponierten Stelle im öffentlichen Diskurs gibt. Durch das kontrapunktische Spiel mit Sprachen und Akzenten, durch straff rhythmisierte Monologe und minimalistische Chorsequenzen gibt die Inszenierung dem Text eine enorme sinnliche Präsenz.
Die Uraufführung des Theaterstücks im Jahr 2019 mit SchauspielerInnen ohne familiäre Wurzeln in Vietnam hat für einigen Wirbel in der vietnamesischen Community gesorgt. Der Vorwurf lautete kulturelle Aneignung. Und es wurde bemängelt, dass Menschen mit vietnamesischem Hintergrund nicht auf der Bühne sichtbar wurden. Vor der Sendung konnte ich aus dem Homeoffice per Leitung mit der Regisseurin des Hörspiels Heike Tauch sprechen. Und ich habe sie gefragt, ob sie diese Auseinandersetzung im Hinterkopf hatte bei der Wahl der SchauspielerInnen fürs Stück.
Ja, zunächst erstmal, als ich den Text gelesen habe, war ich von der Wucht, der poetischen Wucht total begeistert. Also für mich war das so eine Sprachexplosion, so eine unglaubliche Energie. Und der Thomas Köck hat das ja als chorisches Stück angelegt, also in Versform, hat kein Punkt, kein Komma gesetzt, alles kleingeschrieben. Also das ist auch für Muttersprachler schon eine Herausforderung, das Stück zu lesen, zumal die Parallelität der Ereignisse da eine Rolle spielt. Also man changiert ständig zwischen dem Hier und Jetzt, zwischen Vietnam und Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten. Und als ich über die Besetzung nachgedacht habe, habe ich das von der Leipziger Premiere noch nicht gewusst. Ich habe mit Thomas Köck Kontakt aufgenommen und er wies mich auf eine Klausel hin, die nach der Premiere in Absprache mit dem Suhrkamp Verlag in den Text mit eingenommen wurde. Und die besagt, dass das Stück einfach als chorisches Stück inszeniert werden soll. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, sollte die Hälfte der Besetzung mit einem vietnamesischen Background besetzt werden. Und damit war klar, in welche Richtung ich denken muss. Und es ist natürlich auch kein Problem, einen Schauspieler mit vietnamesischen Wurzeln zu finden, um die 30. Die sind bilingual aufgewachsen, die haben eine gute Ausbildung. Aber es gibt eine ältere Stimme, so hat sie Thomas Köck bezeichnet, also die Mutter in dem Stück. Und die wollte ich dann, wenn ich also die Jungen mit Schauspielern mit vietnamesischen Wurzeln besetze, die also auch wechseln können zwischen dem Deutsch mit vietnamesischem Akzent, was ja auch eine andere Stimmlage hat, und dem Deutsch als Muttersprachler, dann wollte ich auf keinen Fall eine Mutter haben, die das nicht kann, also eine deutsch-deutsche Schauspielerin. Und da begann eine lange Suche.
Sie haben es sowohl geschafft, die Hälfte des Casts mit Menschen mit vietnamesischem Background zu besetzen, als auch das Ganze chorisch zu vertonen. Lassen Sie uns noch mal kurz über die Frage des Akzents sprechen, weil ich fand das total interessant. Es gibt drei SchauspielerInnen mit vietnamesischem Background und die haben auch alle drei unterschiedlich starke Akzente, bis hin zu Danty Nguyen, der eigentlich gar keinen Akzent mehr hat, also der fließend muttersprachlich Deutsch spricht. Ich fand es sehr bereichernd, weil man mit den Akzenten der SchauspielerInnen ja auch sofort vielleicht auch stereotype Vorstellungen von den Rollen im Kopf hat.
Ja, ganz genau. Und es ist immer die Frage, wann wird ein Stück glaubwürdig? Und meine Idee der Inszenierung war, dass ich die Tochter, die ja sowohl als sehr, sehr junge Frau abgebildet wird mit ihren Gedanken, als auch als ungefähr 40-Jährige, die sich dann auf die Suche nach ihren Wurzeln macht, zu besetzen mit einer Schauspielerin. Und da war Mai Seung-kyu, mit der ich schon früher mal zusammengearbeitet habe, eine perfekte Besetzung, weil sie ist noch in Vietnam geboren, also hat die ersten Lebensjahre in Vietnam verbracht und ist fähig, ihre Stimme so zu verändern, dass sie sofort als Deutsche weggeht, die natürlich aus Vietnam kommt. Aber sobald sie Deutsch spricht, klingt sie völlig anders. Und ich denke, dass die Hörer fast es nicht mitbekommen, dass das eine Schauspielerin ist. Aber es gibt natürlich auch eine deutsche Schauspielerin darin, die Claudia Jahn. Und die hat eben einen deutsch-deutschen Hintergrund. Also ihr Vater ist aus dem Osten, aus Jena, in den Westen geflüchtet und die Familie hat 3 Jahre lang getrennt leben müssen, weil die Staatssicherheit sie nicht hat gehen lassen. Und die Mutter war in den 3 Jahren jeden Tag zum Verhör bei der Staatssicherheit. Ich habe eben bei der Besetzung auch darauf geachtet, dass nicht nur die Schauspieler mit vietnamesischem Hintergrund diese Fluchtgedanken und den Verlust und die Frage nach der Identität abbilden, sondern eben auch die deutsche Chorstimme das in sich trägt. Und der Schauspieler Danty Nguyen hat südvietnamesische Wurzeln. Er ist in Deutschland groß geworden und er hat mich gleich darauf hingewiesen, dass er eigentlich eine Fehlbesetzung ist, weil er den südvietnamesischen Akzent spricht. Und wenn er ins Vietnamesische gegangen ist, dann ist das so, als ob ich eine Rolle, die in Norddeutschland spielt, mit einem Bayern besetzen würde. Aber ich dachte, das ist in dem Fall okay.
Wir haben jetzt sehr viel über Sprache, über die Akzente der SchauspielerInnen gesprochen, die ja auch extra eingesetzt werden, wie Sie gerade erklärt haben. Es ist ein Stück aus der Perspektive der Vietnamesen. Warum, denken Sie, ist es trotzdem für jeden zugänglich oder eigentlich ein universelles Stück?
Naja, es ist also wirklich eine aufregende Perspektive, den Fall der Mauer und die deutsch-deutsche Wiedervereinigung aus der Sicht der Vietnamesen zu erzählen. Und das ist also nicht nur für mich persönlich eine Lehrstelle, sondern ich denke auch eine gesellschaftliche Lehrstelle. Und das finde ich eine ganz große Stärke, dass Thomas Köck sich also dieser Recherche, dieser Mühe unterzogen hat, darauf aufmerksam zu machen und die deutsch-deutsche Trennung und Wiedervereinigung in einen Kontext zu setzen und sie zu relativieren, also die Trennung von Nord- und Südvietnam und die schmerzhafte Annäherung dieser beiden Länder, auch weitere Trennungen, die wir immer noch haben, Korea oder auch im Nahen Osten. Das ist ja in diesem Stück wie eine Folie, die praktisch diese Geschichte der Trennung erzählt und eben auch die Trennung transzendieren will. Und ich finde auch, dass es um dieses neue Wir geht, also ein Wir, das sich eben nicht aus dem deutschen kleinen Wir zusammensetzt, denn wir sind sowieso seit vielen Jahrzehnten ein völlig anderes Wir geworden. Wir hatten einen Außenminister schon mal mit vietnamesischen Wurzeln. Und wenn wir jetzt nach Darmstadt gehen oder eben nach Leipzig, wir finden immer ein Wir, was sich aus sehr verschiedenen Wurzeln zusammensetzt. Und das ist eben ein gemeinsames Wir.
Ein zentraler Satz für mich war, die Wahrheit liegt in der Erzählung, nicht im Bild. Das sagt die Mutter, deren Foto entgegengehalten wird, das sie an ihre Fluchterfahrungen erinnert. Ich dachte da auch sofort an eben diese ganzen Bilder von Flüchtlingen heutzutage und so. Und das hat sich für mich dann auch als sehr universell herausgestellt, dieser Satz.
Ja, es ist interessant, dass gerade die Mutter diesen Satz sagt, denn durch die Menschenrechtsaktivistin Thy Nonnemann, die ich eben für diese Rolle dann gefunden habe, kam eine völlig neue Dimension in dieses Stück. Also Frau Nonnemann, die jetzt nicht vom Schauspiel kommt, hat für die Menschenrechtsorganisation Kap Anamur gearbeitet. Sie hat diesen Text sehr genau durchforstet. Und
Kap Anamur, muss man vielleicht kurz sagen, die damals die sogenannten Boat People eben auch gerettet hat.
Ne? Ganz genau. Und wir haben dann zusammengesessen, auch mit dem Dramaturgen Steffen Moratz, und haben also über dieses Stück und über die Perspektiven und über Fiktion und Dokumentation gesprochen. Also so, was sind Konstrukte von Köck und was kann man durchlassen und wo hat sie wirklich ihre Probleme, wo dann auch am Text nochmal gearbeitet wurde. Und insofern hat sich da schon in der Vorbereitung auf die gemeinsame Studioarbeit also dieser Satz wunderbar transportiert. Also was sind Erinnerungen, was sind Bilder, was sind Abbilder und wie können wir diese der Nachwelt erzählen? Also wenn ich jetzt ein Beispiel bringen kann, dass sie sagte, ja, also Köcks Konstrukt geht davon aus, dass das Boot mit der Mutter und der Tochter kentert. Die Tochter wird gerettet und kommt nach Saigon, also Ho Chi Minh Stadt, während die Mutter auf die Flüchtlingsinsel Pulau Bidong kommt, die hunderte von Kilometern entfernt von Vietnam liegt. Wenn ein Boot kentert, kein Vietnamese kann schwimmen. Also wie ist die Tochter wieder ans Festland gekommen? Das war eine Bemerkung, die ihr wichtig war, dass das also ein Konstrukt ist, was sie aber in Ordnung fand, um diese Geschichte erzählen zu können.
Und Fiktion darf sowas ja vielleicht auch.
So ist es, so ist es.
Das ist ja kein dokumentarisches Stück. Ne?
Ja, eben. Also nur, da mussten wir uns eben am Anfang auch annähern. Also was ist ein Hörspiel, was darf ein Hörspiel, wie viel Fiktion ist einfach zulässig?
Das sagt Heike Tauch, Regisseurin des Hörspiels Atlas von Thomas Köck. Das Hörspiel können Sie am 6.2. ab 20.05 Uhr auch hier im Deutschlandfunk hören. Und im Anschluss senden wir die Preisverleihung zum Hörspiel des Jahres 2020. Ausgezeichnet wurde das Stück Türken Feuer von Özlem Özgül Dündar, in dem es um rassistische Gewalt gegen MigrantInnen in Deutschland geht, das aber vor allem die Betroffenen selbst zu Wort kommen lässt.
Ich möchte sprechen können. Ich möchte auf die Straße gehen und sprechen können. Wir sollten uns mehr unterhalten. Wir sollten auch Smalltalk führen, ohne die Ohren, die uns jetzt zuhören. Außerhalb dieses Stücks, außerhalb dieser Kunstblasen. Wenn wir alleine sind, wo wir unter uns sind, dort will ich mit dir reden. Über einfach alles. In einem Raum, wo wir alles sagen können. Einfach, wo unsere Stimmen sein können, wie sie sind.
Das Hörspiel Türken Feuer von Özlem Özgül Dündar bekam die Auszeichnung Hörspiel des Jahres 2020. der vergangenen Folge unserer Reihe Geschichte der Hörspieldramaturgie hat uns Ulrich Bassange das Schallspiel der 1960er Jahre nahegebracht. Heute werden wir uns zeitlich etwas nach vorne bewegen, in die späten 60er und frühen 70er Jahre, um mehr über die Genese des neuen Hörspiels zu erfahren. Ulrich Bassange weiß, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
Liebe freundliche Zuhörer, Kuckuck,
meine Hörerinnen und Hörer,
jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte,
Erdenbewohner.
Ein so großer Zuwachs von neuen Hörspielautoren in der Zeit von 1967 bis 1972 ist nur mit dem von 1947 bis 1955 vergleichbar. Ergebnis einer aktiven, offenen Dramaturgie. Diese Entwicklung wurde bekannt unter dem Schlagwort »Neues Hörspiel«. Ich hatte ihn 1968 eingeführt, ohne zu ahnen, welche Definitionen und Denunziationen damit ausgelöst werden sollten.
Klaus Schöning, einer der Protagonisten, blickt 1982 zurück. Von Anfang an hat sich Schöning, langjähriger Dramaturg und späterer Leiter des WDR3-Hörspielstudios, für Prägung und Marketing des Begriffs »Neues Hörspiel« mit großem N stark gemacht. Dank dieser Promotion ist das Schlagwort heute nahezu synonym mit dem Wort von der Kölner Dramaturgie. Tatsächlich ist das ein kleines bisschen ungerecht, denn auch Hans-Jörg Schmidhenner sowie Heinz Hostnick und Werner Klippert haben beim Bayerischen bzw. Saarländischen Rundfunk Entscheidendes zur Entwicklung des freien, nicht ausschließlich erzählenden Hörspiels beigetragen. Und auch das Stück, das 1969 mit der Verleihung des Kriegsblindenpreises ganz offiziell das große N etabliert, nämlich Jandl Mayröckers Fünf-Mann-Menschen, ist im Süddeutschen Rundfunk entstanden. Eigentlich ist das Manuskript zuerst Schmidhenner angeboten worden, doch dessen Chef im BR, der Hörspielleiter Dollinger,
las es und sagte nichts, gab's den Lektoren und die schrieben: »Das ist ein Studentenulk, das macht ein Student zum Kommerzabend. In einem halben Abend schreibt er das.« Dann fand ich auf meinem Schreibtisch einen Brief von ziemlich weit oben. Aus künstlerischen Gründen ist es unsendbar und es ist den Autoren zurückzusenden.
»Der Vater prüft den langen Bart. Die Kinder sind heute gut in Fahrt.«
Autorin Friederike Mayröcker formuliert in ihrer Dankesrede zum Hörspielpreis der Kriegsblinden:
»Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen. Etwas, das in der Nähe musikalischen Genusses liegt, aber statt von Tönen, von Worten und Geräuschen ausgelöst wird.«
Zunächst einmal bedeutet dieses neue Hörspiel eine Vielfalt von Ausprägungen, die vorher so nicht möglich waren. Sie betrifft Inhalte, technische und sprachliche Umsetzung und den Umgang mit dem Raum, der in den 1960er Jahren stereophon geworden ist. Sie betrifft die Einbindung von Originalaufnahmen und das Abrücken vom Manuskript als der verbindlichen Form des Hörspiels, aber auch so einfache Dinge wie die Länge. Statt der üblichen Ein-Stunden-Dauer werden Hörspiele plötzlich in mehr oder weniger extremen Kurzformen verwirklicht. So ist Fünf-Mann-Menschen, der Prototyp und Eisbrecher des neuen Hörspiels, gerade mal eine Viertelstunde lang. Auch Gerhard Rühm, Franz Mohn oder Ferdinand Krivet ziehen die prägnante Kürze dem breitgetretenen Quark vor. Abendfüllend muss das nicht mehr sein, gerade nachdem der Angstgegner Fernsehen in den Abendstunden das Publikum vom Radio abzieht.
So, ganz ausspannen bitte, ganz ausspannen.
Speak softly.
Schultern nach vorne.
Speak softly. Speak softly.
Dazwischen stark einatmen.
Der argentinische Komponist Mauricio Kagel wird von Klaus Schöning erstmals mit dem Genre Hörspiel konfrontiert.
Speak softly.
Durch die Nase einatmen.
Speak softly. Speak softly.
Lippen vorgeschoben,
Für, Klammer auf, Hörspiel, Klammer zu, ein Aufnahmezustand, zieht er alle Register, nimmt viele Stunden Material auf und kollagiert sprachliche und musikalische Improvisationen mit Tonband und Schere. Dafür erhält er 1970 den Karl Tschuka-Preis für Hörspielmusik. Mit eigens geänderter Satzung wird von da an ausgezeichnet:
Die beste radiophonische Produktion, in der Sprache, Geräusch und Musik nach musikalischen Formprinzipien behandelt wurden.
Diese Öffnung ist ein unmittelbares Produkt der vorangegangenen Entwicklungen, die auch kompositorische Verfahren zulassen, die mit dem Traditionsbegriff Hörspiel nicht mehr zu fassen sind. Denn
das Hörspiel ist eine offene Form.
Wie Helmut Heißenbüttel 1968 in seinem persönlichen Horoskop des Hörspiels postuliert hat:
Autoren, Dramaturgen und Regisseure sollten sich stets bewusst sein, dass sie machen können, was sie wollen, dass es für das, was sie ausprobieren wollen, keine Grenzen gibt.
Das gilt offensichtlich nicht für alle. Als der Experimentalkünstler Hans-Herbert Schuld 1970 in Eigenproduktion ein Stück aus gefundenen Texten für den Westdeutschen Rundfunk montiert, muss er feststellen:
In der schönen Welt des neuen Hörspiels wollte keiner etwas damit zu tun haben. Nur Peter Fecke hat es als Literatur im WDR verkürzt gesendet. Die Protestanrufe blockierten die Zentrale für 2 Stunden.
Sicht etwa 2 Meilen.
Ferienlike.
Ferienlike. Dezent.
Dezent.
Aktuell.
Aktuell.
Poppig.
Poppig.
Alles klar.
Alles klar.
Knitterfrei.
Knitterfrei.
Pflegeleicht.
Pflegeleicht.
Individuell.
Individuell.
Exklusiv.
Exklusiv.
Dynamisch.
Dynamisch.
Das Hörspiel ist primitiv, so musste es auch sein. Hätte ich nach Schönheit und ästhetischem Rang gestrebt, wäre etwas anderes daraus geworden. Perfekter, vollgedröhnt mit Raffinessen wie Echo, Nachhall, Mischung, Musik. Irreführender Glanz hätte sich über den heiseren Stacheldraht der Stimmen gelegt. Das wollte ich nicht.
Exklusiv.
Deutschland aufsagen, Deutschland nachsagen, heißt diese anhaltende Provokation aus bedeutungslosen Texten und ungeschulten Stimmen, die dem geduldigen Ohr ein trancehaftes Erlebnis verschaffen kann.
Alles klar?
Knitterfrei.
Der Titel ist langatmig, aber wahrheitsliebend. Kein Wort ist von mir, alles abgeschrieben. Stellenanzeigen, Speisekarte, Schlagertexte, Wetterbericht für Nordseefischer.
Eingangs der 70er Jahre meldet sich Friedrich Knilly, dessen Polemik vom totalen Schallspiel 1961 die Entwicklung angestoßen hat, zu Wort. Er behauptet, dass das neue Hörspiel genauso reaktionär sei wie das alte.
Seine Autoren reagieren bloß auf Politik. Sie verstehen sich als freie Schriftsteller, parteilose Literaten und literarische Übermenschen, spezialisiert auf die Entlarvung politischer Rede, wissend, was gute und schlechte Rede ist, wahre und falsche, schöne und hässliche. Sie sind die Entdecker der neuen schönen Welt, der neuen schönen Sprachmuster, die Spießer der 70er Jahre.
Knillys pauschale Kritik an der systemimmanenten sprachkritischen Selbstbespiegelung zielt natürlich auch auf die produzierenden Rundfunkanstalten. Mit ihrer Ideologie und mehr noch mit ihrem Formatzwang von festgelegten Tageszeiten, Sendelängen und Programmentscheidungen tragen sie zur Entstehung eines neuen Kanons bei. Doch gibt es Gegenbeispiele, um Knillys Argumente zu entkräften. Hörspiel, ein Aufnahmezustand, ließe sich in letzter Konsequenz zum 60-Stunden-Hörspiel ausweiten, ein stetes Work in Progress. Das ist wirklich freie Kunst. Oder denken wir kurz an Ludwig Harig, dessen O-Ton-Collage Staatsbegräbnis 1969 vom Saarländischen Rundfunk produziert, bezahlt und letztlich nicht gesendet wird.
Staatsbegräbnis ist für mich immer noch ein Beispiel lachender, souveräner, gänzlich unverbiesterter Ideologiekritik. Aus der staatstragenden Rhetorik wird die Luft rausgelassen.
So schreibt der Kritiker Jörg Dreefs.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Tag.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Grüß Gott.
AUA 231 ist ein von Gerhard Rühm und Urs Widmer gemeinsam produziertes Hörspiel. Ein großer Spaß, in dem die Majorität der Wiener Szene der 60er Jahre mitspielt. So zum Beispiel eine Frau Mayröcker, gesprochen von Friederike Mayröcker. Aber auch Ernst Jandl, das Aktionisten-Ehepaar Anna und Günther Brus nebst Ottmar Bauer, H.C. Artmann, Oswald Wiener sowie der zum Zeitpunkt der Produktion bereits verstorbene Konrad Bayer in einer stummen Rolle.
AUA 231 ist nur zum kleinsten Teil im Studio entstanden. Die Aufnahmen sind zu Hause gemacht worden mit den Stimmen, für die die Rollen von vornherein konzipiert worden sind. So sind innerhalb der äußerst dramatischen Handlung auch so etwas wie richtige oder falsche Porträts der Sprecher entstanden.
Mit dieser Feier der authentischen oder auch ungeschulten Stimmen verlassen wir das neue Hörspiel.
Ulrich Bassange über das neue Hörspiel mit großem N. Diesen Beitrag sowie die komplette Sendung können Sie auch online nochmal nachhören unter www.hörspielundfeature.de in der Rubrik Magazin. Emre Dündar ist ein türkischer Komponist und Klangkünstler und lebt und arbeitet momentan als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Berlin. Wahrscheinlich hat er sich seinen Aufenthalt in Deutschland auch etwas anders vorgestellt, denn aufgrund der Schließungen von kulturellen Einrichtungen war es ihm bis jetzt nicht möglich, in Deutschland aufzutreten. Im Januar dieses Jahres war es dann aber soweit und im Rahmen des Festivals Ultraschall Berlin von Deutschlandfunk Kultur und RBB Kultur konnte man den türkischen Künstler und seine Musik zumindest online und im Radio kennenlernen. Beim Konzert aus dem Radialsystem präsentierte Dündar zusammen mit dem Ensemble KNM seine Werke. Sein besonderes Interesse gilt dabei der Vielfalt der Sprachen, ihrem Entstehen und Verschwinden und wie aus reinen Lauten schließlich Poesie, Erzählungen oder Gesang entstehen. Franziska Bure stellt uns diesen außergewöhnlichen Komponisten vor.
Für den Komponisten Emre Dündar verschwindet ein musikalisches Universum, wenn eine Sprache ausstirbt. Diesem Schicksal vieler Sprachen, die nur von wenigen Menschen gesprochen werden, setzt er sein Stück De Vulgari Eloquentia, das er stets selbst aufführt, entgegen. Dündar imitiert Sprachmelodien, er formt Mundbewegungen nach, mit denen bestimmte Laute produziert werden können, und singt einzelne Vokale oder Silben.
In Anatolien gibt es heute fast 15 Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind. Ich habe Sprachen aufgenommen, die vielleicht nur noch von 40 oder 50 Menschen gesprochen werden. Ihre Geschichten, ihr Leben, ihre Lieder werden aussterben. Nur durch die Aufnahmen kann ich meine Zeugenschaft ausdrücken.
Emre Dündar wurde 1972 in Istanbul geboren. Schon in seiner Kindheit und Jugend war er von zahlreichen Sprachen umgeben.
I grew up in a very strange and interesting universe of countless languages and cultures.
Ich bin in einem sehr seltsamen und interessanten Universum unzähliger Sprachen und Kulturen aufgewachsen. Unsere Nachbarn waren Armenier, meine Freunde waren Kurden. Als Student habe ich lange in Beyoğlu gelebt. Es war sehr interessant. Man konnte Ladino, der sephardischen Juden, hören, jeden kurdischen Dialekt, die lasische Sprache, Tscherkessisch, Abchasisch, Arabisch, sogar Russisch. Jede Sprache, die ich hörte, hat Klangabdrücke in mir hinterlassen.
Soundprints on me.
Hak dostum diyerekten girelim söze. Sözümüz gelmesin dostlar nazara göze.
Nicht nur Sprachen, sondern auch Vortragsstile haben Emre Dündars Faszination für Phonetik geprägt. Westasien ist reich an solchen Traditionen. Die Erzählkunst der Midah zählt zum kulturellen Erbe der Türkei. Midah waren Erzähler, die ihre Darbietungen in Kaffeehäusern mit Satire oder Polemik würzten. Der Schauspieler Gazanfer Özkan brachte Midah ab den 1950er Jahren auf die türkische Theaterbühne. Heute allerdings wird die Erzählkunst kaum mehr ausgeübt. Emre Dündar interessiert sich für die Rhetorik der Midah, ihren Umgang mit Zeit und Klängen, die den Vortrag theatralisch machen.
Kim kime dumduma, fındık girdi kurduma, topa vurdum gol oldu, ödünç verdim yol oldu.
Auch Kani Karasa hat im Hörgedächtnis von Emre Dündar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Karasa war ein Sufi-Gelehrter und berühmter Koranrezitator. Seine Art, Melismen, also mehrere Töne auf einer Silbe zu singen, und seine klanglichen Verzierungen verweisen auf persisch-byzantinische Gesangstraditionen. Nur selten sang er weltliche Lieder wie dieses. Für seine Komposition Recit ductil für Klarinette und Streichquartett hat sich Emre Dündar mit Manuskripten und Entwürfen von Gedichten moderner türkischer Lyriker befasst. Die Klarinette wird hier zum Sprachrohr. Dündar überträgt eine vokale Tradition auf das Instrument.
Dengbesh, Vocal Improvisation.
Dengbesh ist eine Gesangsimprovisation, eine türkische Tradition. Es gibt sehr schnelle Vokalwiederholungen und unglaubliche Vibratos. Wenn man einen ähnlichen Effekt auf der Klarinette erzielen will, muss man in die Partitur schreiben: Bewege die Lippen schnell zum Mundstück und weg davon. Dabei sind die angegebenen Fingersätze ständig zu wechseln. Es braucht mehr Zeit herauszufinden, wie sich bestimmte Effekte notieren lassen, als sich die musikalische Idee vorzustellen.
As we read a poem, a kind of auditory illusion is began to process in our minds.
Wenn wir ein Gedicht lesen, entsteht in unserem Kopf eine Art auditive Illusion. Was wir selbst hören, existiert nur in unserer Vorstellung. Das hat nichts mit dem wirklichen Klang unserer Stimme zu tun. Wird ein Gedicht gesprochen, tritt es in eine Art Übersetzungsprozess ein. Von den Interpretinnen und Interpreten verlange ich grundsätzlich, dass sie ihre Darbietung bis aufs Äußerste übertreiben. Wenn du weinst, weine wie verrückt. Übertreibe, zögere nicht, auch wenn das andere billig oder ein bisschen kitschig finden könnten.
Cheap or a bit kitsch.
Emre Dündar lernte schon als kleines Kind Klavier. Seine Mutter, die Konzertpianistin Meral Dündar, unterrichtete ihn streng. Die Klarinette liegt ihm aber mehr, erzählt er, weil ihr Klang obertonreich ist und sie die Rolle einer Erzählerin übernehmen kann. Gemeinsam mit Musikern des Istanbul Composers Collective, dessen Mitgründer Dündar ist, hat er 2017 zum Theaterstück Geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre auf der Klarinette und mit seiner Stimme improvisiert. Emre Dündar komponiert aber auch für professionelle SängerInnen. Zum Beispiel in seiner Soiree Gothique für Sopran und Ensemble, nach drei Gedichten von Emily Dickinson. Die Gedichte entstanden in verschiedenen Schaffensphasen, ihr gemeinsamer Nenner aber ist der Tod. Die Dichterin imaginiert einmal ihr Sterben, gestört vom Summen einer Fliege. Im zweiten Gedicht beschreibt sie die eigene Beerdigung und deutet im dritten an, dass ihr Zuhause einer Gruft entspricht. Im Januar wurde Soiree Gothique beim Festival Ultraschall Berlin aufgeführt mit der Sopranistin Eva Resch und dem Ensemble KNM unter Leitung von Titus Engel.
Emily herself who speaks and sings in Soiree Gothique.
Es ist Emily Dickinson selbst, die in Soiree Gothique spricht und singt. Weder der Sprechakt noch der des Singens dominieren. Die drei Gedichte habe ich als eine einzige Erzählung betrachtet. Das brachte mich auf die Idee, das Stück wäre ein langer Abschnitt einer imaginären Oper. Emre Dündar hat inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis in Berlin für 2 Jahre. Man wird ihn also in Deutschland künftig weiter vernehmen. Gemeinsam mit anderen ImprovisatorInnen in Aufnahmen zeitgenössischer Archäologie der menschlichen Stimme oder in seinen Werken für große und kleine Besetzungen. Dafür waren die Konzerte beim Festival Ultraschall ein gelungener Auftakt.
Emre Dündar im Porträt von Franziska Bure. Kritik kommt in diesem Monat von Etienne Röder. Anders als sonst wird er Ihnen aber nur 2 Hörspiele vorstellen, da eines davon so raumgreifend ist, dass man ihm etwas mehr Zeit widmen muss als üblich. Aber hören Sie selbst.
Ein Mammutprojekt besonderer Art ist die Hörspieldokumentation Saal 101. Unter Federführung des Bayerischen Rundfunks wurden die Protokolle der ARD-Gerichtsreporter im NSU-Prozess zu einem 24-teiligen Dokumentarhörspiel kondensiert.
5 Jahre und 2 Monate wird der sogenannte NSU-Prozess dauern. Doch im Gerichtssaal gelten andere Kriterien als das Vergehen der äußeren Zeit.
Die 438 Verhandlungstage bis zum Urteilsspruch, die für Beobachter und Angehörige der Opfer oft quälend waren, sie werden in geraffter Form erzählt, als juristischer Mikrokosmos, entkoppelt von der Außenwelt.
Saal A 101 des Münchner Oberlandesgerichts. Circa 250 Plätze, kreisrund, mit einer Zuschauertribüne. Gegenüber der Tribüne die Richterbank.
Erster Verhandlungstag, 6. Mai 2013.
Auf der Tribüne viel los, aufgeregte Stimmung.
Dass diese aufgeregte Stimmung aus dem Gerichtssaal auch im Hörspiel hörbar wird, würde naheliegen. Doch Katharina Agathos, Julian Döpp, Katja Huber und Ulrich Lampen, die für die Bearbeitung seit 2015 an den Protokollen saßen, entschieden sich für einen besonderen Kunstgriff.
Götzl redet bedächtig, langsam. Man hört das Klappern auf den Computertastaturen der mitschreibenden Journalisten.
Die Nebenkläger kommen mit den Angehörigen der Opfer herein. Die Gesichter erwartungsgemäß sehr angespannt, feuchte Augen. Alle wirken aber sehr gefasst. Die Angeklagten werden hereingeführt.
Die Anmerkungen und Kommentare wurden aus den Mitschriften übernommen. Ergänzt wurden Angaben zu Personen und Jahreszahlen. Ein Ensemble aus 4 Schauspielerinnen und 4 Schauspielern spricht die BerichterstatterInnen.
Holger Schmidt, Redakteur des SWR, berichtete als ARD-Terrorismusexperte über den gesamten Verlauf des Prozesses.
Die deutsche Strafprozessordnung sieht nicht vor, dass bei Prozessen mitgeschnitten wird, weder im Ton noch im Bild. Das heißt, es gibt später im Prinzip von Seiten des Gerichts, von Seiten der Justiz, nur die Notizen, die sich die Prozessbeteiligten dann eben selber machen, die Richter. Aber ein richtiges Protokoll, wo drin steht, was welcher Zeuge auf welche Frage gesagt hat, das gibt es nicht. Die einzigen wirklichen Aufzeichnungen, Mitschriften, dieses Protokollartige, das entsteht oben auf der Zuschauertribüne von den Medienvertretern.
Im Hörspiel ziehen sich die Stimmen der ARD-BerichterstatterInnen Tim Aßmann, Ina Kraus und Holger Schmidt daher durch die 24 Folgen hindurch, um Situationen, die gerade beschrieben wurden, einzuordnen.
Dann die Hauptangeklagte, Beate Zschäpe. Kommt rein, Gesicht und Körper leicht abgewandt, will sich nicht wirklich zeigen. Wir Berichterstatter bekommen die ganze Zeit nur ihren Rücken zu sehen. Sie lehnt an der Stuhllehne, wird von ihren 3 Anwälten, Wolfgang Stahl, Anja Sturm und Wolfgang Heer, quasi im U eingerahmt. Alle 4 reden, der Inhalt ist nicht zu verstehen. Zschäpe gibt sich ebenfalls ruhig, wirkt aber durchaus nervös, wenn ich auf die zappligen Hände schaue.
Der abgeklärte, manchmal verachtende Ton der Angeklagten im Zeugenstand lässt einen erschauern. Umso wirkmächtiger ist die dezente Sprachregie, die den Hörer unter anderem durch die Stimmen von Martina Gedeck, Bibiana Beglau und Thomas Schmauser in den Gerichtssaal versetzt. Die stilistische Umsetzung von Saal 101 zielt bewusst darauf ab, dass einzelne Stimmen der SchauspielerInnen kaum mit Handelnden identifizierbar sind. Es ist, als würden die kühlen und nur manchmal atmosphärischen Beschreibungen der Protokolle, gepaart mit der juristischen Sprache der Prozessordnung, sich einen eigenen Zugang zum Bewusstsein bahnen. Einen, der unabhängig von den Personen und ihren Stimmen wirkt.
Verteidigung Zschäpe beantragt Wortmeldung. Schlagabtausch zwischen Verteidigung Zschäpe und Götzl über die Frage, wer wann das Wort hat. Verteidigung Zschäpe will reden, ohne den Antrag vorab erläutern zu wollen. Götzl, Sie müssen aber sagen, was Sie wollen. Verteidigung Zschäpe muss ich nicht.
6000 Seiten umfassen die Prozessprotokolle der ReporterInnen. In geraffter Form widmet sich jeder der 24 Teile des Doku-Hörspiels einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme. Dafür wurden auch Zeugenbefragungen hintereinander montiert, die zeitlich sehr weit auseinander lagen. Dadurch erlaubt Saal 101 Einblicke in die Strategien des Gerichts und der Verteidiger und vermittelt eine Ahnung, welche Möglichkeiten und Grenzen das deutsche Rechtssystem hat.
Bundesanwalt Diemer: Formulierungskunst der Verteidigung ist offensichtlich unerschöpflich. Davon haben wir jetzt Kostproben bekommen. Wir sollten jetzt zur Verlesung der Anklage kommen. Sitzung für 10 Minuten unterbrochen.
Anmerkung des Berichterstatters. Ich versuche mich in die Lage der türkischen Kollegen hineinzuversetzen. Wie soll man diese deutsche Antragsjuristerei einem türkischen Publikum nahebringen?
Es sind diese sporadischen Selbstreflexionen der Journalistinnen, aber auch die Beweisaufnahme um das politische Umfeld der Angeklagten, die eine nachhaltige Wirkung entfalten. Der Versuch, Nähe zum Prozess zu erzeugen, ist das große Verdienst von Saal 101 und gleichsam seine große Schwäche. Als Zeitzeugnis funktioniert das Stück. Nur schreibt auch Saal 101 die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen aus der Distanz fort, mit der Hinterbliebene seit jeher leben müssen. Die Opfer kommen einem deshalb auch nicht nahe. Auf der anderen Seite entsteht aber auch keine Empathie zu den TäterInnen, obgleich man sie in Saal 101 besser kennenzulernen scheint.
Vertreter der Nebenklage Kilic: Was verbinden Sie mit Combat 18? Zeuge: Möchte das keiner beanstanden? Götzl: Also wir brauchen hier keine Show.
Ihnen steht die Frage, ob das jemand beanstanden möchte, nicht zu.
Wenn die Nebenkläger, also Opferanwälte, die rechten Netzwerke, die den NSU unterstützten, klar benennen, die Angeklagten aber entweder auf Erinnerungslücken verweisen oder die Prozessordnung durch ihr Gebaren ad absurdum zu führen scheinen, lässt sich das nur schwer ertragen. Es sind diese die stärksten Momente der Hörspiel-Doku, denn sie verdeutlichen, dass der NSU nur ein aufgedeckter Teil der rechtsextremen Strukturen in Deutschland ist. Querverweise zu neueren Erkenntnissen und zur Verwicklung des Verfassungsschutzes in den NSU-Komplex fehlen im Stück. Aber die deutsche Kontinuität menschenfeindlicher Ideen wird auf schauerliche Weise in Saal 101 hörbar. Saal 101. Dokumentarhörspiel in 24 Teilen. Bearbeitung Katharina Agathos, Julian Döpp, Katja Huber, Ulrich Lampen. Regie Ulrich Lampen. Zu hören am Freitag, 19. Februar 2021 um 20.05 Uhr im Deutschlandfunk und allen ARD-Programmen außer Radio Bremen.
Angst ist kein Privatbesitz. Angst ist ein gesellschaftlicher Zustand.
Angst und Einsamkeit als politisches Motiv. Darum geht es im Hörspiel Woanders, bei dem sich die Autorinnen Diana Necke, Christina Runge und die Musikerin Mascha Corella in musikalischen Zwiegesprächen mit Texten des Dramatikers Thomas Brasch auseinandersetzen.
Und jetzt stehen sehr viele Leute da und sagen, da klebt ja Blut dran. Das ist ganz klar, dass dieses Land die Narben von deutscher Geschichte trägt, die letzten 500 Jahre hineingebrannt haben.
Brasch verließ die DDR im Zuge der Biermann-Ausbürgerung und die Texte in Woanders entstanden zwischen 1975 und 2001, als er in Fernsehgesprächen, Interviews oder seiner Lyriksammlung Die nennen das Schrei immer wieder als kritische Stimme in der BRD auftrat.
Und dieses Land, in dem ich jetzt lebe, der andere Teil der deutschen Nachgeburt, trägt die Narben auch, nur vielleicht ist das Puder etwas besser.
Die Ostberliner Sängerin Mascha Corella hat nun die Gedichte Braschs auf ihrem Doppelalbum Woanders vertont. Einige der Stücke daraus finden sich auch im gleichnamigen Hörspiel, das am 24.02. auf Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird. Einsamkeit ist hier das alles umspannende Motiv.
Die Utopie ist die Sucht zu denken.
Braschs Sprache, die von Entfremdung und der Suche nach Orientierung und Halt erzählt, tritt in Dialog mit einer minimalistischen Komposition, die sich anhört, als wäre man auf dem Dach eines Berliner Hochhauses nach einer Party alleingelassen worden.
Vom Blauen und vom Dunkel.
Auch wenn Braschs Texte im Kompositionsdialog mit Mascha Corellas Musik, dem Arrangement, das oft viel Raum zum Nachsinnen lässt, stilistisch eher düster und wenig erbaulich wirken, das Nachdenken über eine andere Welt, über die eigene Rolle und den Sinn der eigenen Einsamkeit wirkt wohltuend, ja geradezu heilsam. Besonders dieser Tage ist es ein Aufatmen, sich einmal nicht damit zu beschäftigen, was gerade sinnvoll ist, sondern was Sinn ergeben könnte.
Ins Blaue und ins Dunkel geht alles lächeln einst.
Woanders, ein Hörspiel in Auseinandersetzung mit Texten von Thomas Brasch, von Diana Necke, Mascha Corella und Christina Runge unter der Regie und mit Kompositionen der Autorinnen. Zu hören am 24. Februar 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
Etienne Röder über zwei Hörspielneuerscheinungen im Februar, darunter das Projekt Saal 101, das am 19.02. ab 20.05 Uhr auch im Deutschlandfunk zu hören sein wird. Und das war's von mir und dem Hörspielmagazin für heute. Mein Name ist Anna Seibt. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören.